Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Herzlich willkommen bei Game Talk FM. Schön hast du eingeschaltet zu einem weiteren munteren Game Talk. Wir werden heute wieder zurückblicken auf ein Spiel, das uns besonders am Herzen liegt. Wieder mal ein etwas älteres und zu Gast heute eine Premiere. Der erste weibliche Gast, die erste weibliche Gästin? Nee. Wie auch immer, ich darf begrüßen die Melody. Hi Melody.
Hallo Joel.
Dich hat man hier noch nie gehört im Game Talk. Vielleicht kurz zwei, drei Worte zu dir.
Also wir kennen uns durch Game Rights. Wir sind da bei Game Rights beide aktiv, waren teilweise auch an verschiedenen Events dabei, zum Beispiel an der Fantasy Basel. Ja, wie du habe ich ein großes Hobby, das heißt Videospiele. Und früher, sagen wir mal jetzt, bevor die Herausforderungen einer Familie und eines Jobs die Zeit zum Gamen ziemlich einschränken, habe ich sehr viel gespielt. Ich habe auch sehr viel MMOs gespielt. Unter anderem das Spiel, das wir heute besprechen werden, Guild Wars. Das war sozusagen mein absolutes Lieblingsspiel. Das Spiel, das ich in meinem Leben am meisten gespielt habe bisher. Und ja, ich freue mich jetzt ein bisschen mit dir alte Erinnerungen austauschen zu dürfen darüber.
Ja, du hast schon perfekt eingeleitet. Guild Wars wird das Thema sein. Guild Wars 1, wir erinnern uns, es gibt ja schon einen Nachfolger, Guild Wars 2. Auf den werden wir womöglich am Ende noch kurz eingehen. Konzentrieren werden wir uns aber auf den ersten Teil. Dazu wie immer zuerst ein paar Hintergründe. Wenn wir von Guild Wars 1 sprechen, sprechen wir ja eigentlich von ja etwa 3 Spielen, 3,5, je nachdem wie man es zählt. Begonnen hat das Ganze im April 2005 mit dem Grundspiel, das nennt sich Prophecies. Grundspiel deutet es dann auch schon an. Es gab Erweiterungen, Factions 2006 im April, dann im Oktober des gleichen Jahres Nightfall und dann etwas später im August 2007 Eye of the North. Interessant, die waren alle standalone spielbar, mit Ausnahme des letzten. Ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat oder warum man das machen sollte, aber es wäre immerhin so gewesen. Hast du irgendwen gekannt, der nur eines dieser Titel gespielt hat? Da haben doch immer alle gespielt.
Nein, also sobald jemand eigentlich angefangen hatte, Guild Wars zu spielen, da war dann ziemlich schnell entschieden, ja, entweder man mag das Spiel oder man mag es nicht. Und wenn man es mochte, dann hat man sich die eigentlich alle geholt, weil die allesamt das Spiel doch sehr viel umfangreicher machten, sehr viel auch vom Design her. Es war nicht immer das gleiche Spiel, einfach nochmal ein bisschen schwieriger oder ein bisschen anders, sondern es war komplett anderer Kontinent, komplett andere Designs, komplett anderes, andere Klassen gab es auch. Also durch die Factions und Nightfall sind da je 2 Klassen hinzugekommen. Und Eye of the North war ja ursprünglich eigentlich auch als Standalone gedacht. Aber die haben dann schon eigentlich sich auf Guild Wars 2 angefangen vorzubereiten und haben dann ja das ein bisschen zu einer Übergangsgeschichte gemacht zwischen die 3 Grundteilen und Guild Wars 2, das ja einige, glaube ich, einige 100 Jahre später spielt.
Und über Eye of the North kann man in-game dann auch so einen Link machen. Man kann gewisse Gegenstände transferieren, wäre falsch, aber man kann via Eye of the North aus Guild Wars 2 vom Fortschritt im ersten Teil profitieren. Ganz grob gesagt, aber damit sind wir schon viel zu fest im Thema. Was ich eigentlich auch noch sagen wollte, entwickelt, damit wir hier den formellen Teil abschließen können, von ArenaNet und Publisher ist NCSoft. Aber jetzt vorweg natürlich zuerst mal die Frage, was eigentlich ist Guild Wars? Melody, wenn du das jemandem erklären müsstest, der noch nie was von Guild Wars gehört hat, wie würdest du ihm Guild Wars erklären?
Ja, ich würde mal anfangen mit dem quasi Gegenspiel, das wahrscheinlich die meisten schon davon gehört haben, World of Warcraft. Und würde dann sagen, dass es auch ein Spiel ist, das man online gemeinsam mit anderen spielen kann, aber dass es eigentlich ganz anders ist als World of Warcraft. Und zwar hast du in Guild Wars viele instanzierte Welten. Das heißt, die meiste Zeit des Spiels bist du eigentlich alleine oder vielleicht mit maximal 2, 3 Freunden unterwegs. Und nur in den Städten, dort hast du die Möglichkeit, alle anderen Spieler zu treffen. Und du bist nicht servergebunden. Das heißt, in WoW, wenn du auf dem deutschen Server bist, wirst du nur deutsche Spieler treffen. In Guild Wars kannst du in diesen Städten auswählen, wo du in quasi welches Gebiet du gehen willst. Willst du ins amerikanische Gebiet? Willst du ins asiatische Gebiet? Das heißt, auch wenn du hier mitten in der Nacht spielst, dann kann und hier in Deutschland, der Schweiz, vielleicht niemand mehr online ist, kannst du wechseln ins amerikanische Gebiet und hast dort gleich wieder ganz viele Leute, die du fragen kannst, ob sie mit dir auf ins Abenteuer wollen.
Waren diese Wechsel aber nicht irgendwie beschränkt?
Nein, das ist absolut unbeschränkt.
Okay, cool.
Auch anders als in WoW geht es eigentlich ums Taktische. Es ist weniger glücksbasiert. Ich glaube, dazu sagst du selber dann noch was. Und du hast ein ganzes Team von 8 Charakteren. Du spielst mindestens einer davon. Andere können, deine Freunde können auch noch einen spielen. Oder du nimmst Computercharaktere, die dein Team vervollständigen. Du kannst sie dann teilweise auch selber ausrüsten und denen die Skills zuteilen. Also es ist sehr, sehr taktisch und das hat mich eigentlich am Spiel fasziniert, dass man da immer wieder neue Sachen ausprobieren konnte.
Ja, da kann ich dir absolut zustimmen. Das ist für mich auch das, was Guild Wars 1 im Speziellen von vielen, vielen, wenn nicht sogar allen anderen MMORPGs unterscheidet. Der Fokus liegt wirklich viel mehr auf deinem Können und nicht auf dem Aufleveln und Grinden und Gear sammeln.
Genau.
Ganz, ganz auffällig ist das nämlich beim Level Cap. Wir haben in Guild Wars 1 ein Level Cap, der liegt bei 20, also nicht irgendwie hier 90 oder 100 oder keine Ahnung, wie hoch der heute schon in WoW ist. Hier ist bei 20 der Level Cap erreicht. Ich wage sogar zu behaupten, das Spiel beginnt erst bei Level 20 und alles vorher ist Spiel kennenlernen, Tutorial im weitesten Sinne.
Ja, und dieses Tutorial geht auch sehr, sehr kurz. Also ich glaube, bei Prophecies, ja, da war es vielleicht noch 12 bis 20 Stunden, je nachdem, wie viel Zeit du deinem Tutorial willst. Und bei Factions zum Beispiel hast du es innerhalb von 3, 4 Stunden geschafft, auf Level 20 zu kommen.
Ja, genau. Also wer es eilig hatte, der hat sich immer der zweiten Erweiterung bedient und da den Charakter erstellt.
Genau.
Und dann war man ziemlich schnell auf Level 20. Was Guild Wars natürlich auch noch von der Konkurrenz abgehoben hatte, das haben wir bislang leider vergessen zu sagen, aber ist natürlich ganz wichtig, Guild Wars hat keine Monatsgebühren gekostet. Im Gegensatz zu WoW musste man da also nicht monatlich wieder Geld einwerfen. Nein, das hat man einmal gekauft. Und dann kann man so lange spielen, wie man möchte. Vielleicht muss ich hier noch gleich klären, die Erweiterungen, die waren aneinander gebunden. Also man muss sich vorstellen, wenn Prophecies auf einer Insel spielt, dann spielt Factions auf der Insel nebendran. Und man kann hin und her reisen, haben natürlich immer eine eigene Hintergrundgeschichte und wieder eigene Gameplay-Elemente, die sie einfügen. Vielleicht hier noch kurz zur Story. Fand ich echt schwer, als ich mich erinnern wollte, wie denn genau da die Story war. Grundsätzlich hat jede Erweiterung, also Grundspiel und jede der 3 Erweiterungen, eine eigene Story. Im Grundspiel kann ich mich nur noch erinnern, wehrt man sich irgendwie so gegen eine Char-Invasion, also so Katzenmenschen-Invasion, und am Ende merkt man dann, ja, da ist noch so ein böses Volk irgendwie hinter allem und man kämpft dann in Missionen gegen die, ja. Es wäre wohl nicht vermessen zu sagen, die Story, die steht doch im Hintergrund. Würdest du mir dazu stimmen?
Ja, eindeutig. Also bei Prophecies, da habe ich auch gedacht, warte mal, wie war jetzt eigentlich die Story? Da war doch irgendwas mit diesem Titan. Und also was ich dann bei Guild Wars oft gemacht habe, sind eigene Stories mit diesen Charakteren, die ich erstellt habe. Und habe dann mit denen eine Art Geschichte erfunden. Und aber die Grundstory des Spiels, ja, spielte eigentlich nicht so eine große Rolle für mich. Sondern es waren eher andere Elemente, die mich da dran behielten. Weil wenn du das Ganze, sagen wir mal, du spielst ganz Faction durch oder ganz Nightfall, ja, das geht dann vielleicht 20, 30 Stunden und dann, ja, ist dieser Teil des Spiels vorüber. Aber es gab ja noch viel, viel, viel mehr. Man konnte zum Beispiel das Ganze auch noch im Hard Mode spielen und beweisen, wie gut man mit seinem Team ist und hohe Punktzahlen erreichen oder Material sammeln für schöne Rüstungen und solche Sachen. Das stand dann bei mir immer im Vordergrund, also vor der Story.
Durchspielen, das ist noch ein tolles Stichwort. Wenn man ein MMO im Kopf hat, dann denkt man vielleicht, hör, durchspielen geht ja da irgendwie gar nicht. MMOs kann man ja irgendwie nie durchspielen. Hier geht das. Durchspielen heißt, erstens mal, man ist Level 20. Das, wie schon gesagt, hat man relativ schnell erreicht. Und auf dem Weg dahin und dann auch darüber hinaus gibt es immer mal wieder Story-Missionen. Also es gibt eine Story, die sich immer durch einen Teil durchzieht, durch Prophecies, durch Factions, Nightfall und Eye of the North. Und die wird über Missionen erzählt. Also man startet in einem Startpunkt, hat da meistens schon eine Mission, über die kommt man dann irgendwie zur nächsten Stadt und dann über Quests vielleicht noch zur nächsten Stadt, dann da wieder eine Story-Mission und so wird das Ganze vorangetrieben. Dann gibt es meistens noch einen Endboss oder irgend so was Ähnliches am Ende. Und dann hat man den Teil quasi durchgespielt, was natürlich nicht heißt, dass es danach noch weitergeht. Weiteres PvE-Zeug, du hast gesagt, PvP-Modi und so weiter. Also das kann man unter Durchspielen verstehen bei Guild Wars.
Ja, aber das war eben auch schön an Guild Wars, dass ein einzelner Spieler da überhaupt quasi das Story-Ende sehen konnte. Bei anderen MMOs musst du zuerst 40 Leute zusammenbringen, um in einen Dungeon zu gehen. Der geht dann 10 Stunden lang und dort hast du dann irgendwie einen Super-Oberboss, um die Story der Welt eigentlich zu erfahren. In Guild Wars ist das nicht der Fall. Du kannst die Story des ganzen Kontinentes oder der drei Kontinente, die es da sind, auch alleine eigentlich erfahren.
Ich hatte auch fest den Eindruck, es wird eigentlich auch von jedem Spieler erwartet, dass er alles mal durchgespielt hat, dann so am Ende. Also das typische Endgame ist natürlich, jeder hat alles durchgespielt, aber dann geht es natürlich noch weiter. Und hier zeigt sich dann meiner Meinung nach noch ein ganz anderer toller Teil von Guild Wars, nämlich das PvP-System. Da gab es viele verschiedene Modi, wie man gegen andere Spieler antreten konnte. Die meisten, muss ich gestehen, habe ich ignoriert. Aber was mir sehr gut gefallen hat, waren diese, wie hat sich das schon wieder genannt?
Die Allianzkämpfe, meinst du? Die habe ich auch viel gespielt, obwohl ich überhaupt nicht der PvP-Typ bin. Also überall wo in MMOs oder so sage ich, nein, ich will kein PvP. Aber diese Allianzkämpfe, die habe ich tatsächlich auch ziemlich oft gespielt. Und das war immer ganz lustig, weil ich und ein Freund, wir hatten zwei Messner und wir waren mit der Zeit ziemlich, ziemlich gut mit denen. Und wir haben dann, er hat einen Punkt verteidigt, ich habe den anderen Punkt verteidigt und die meisten Leute haben den Messner ziemlich unterschätzt, auch wenn man den nicht gut spielt, ist er ziemlich einfach zu killen. Aber wenn man den eben so gut spielte wie wir, dann kannst du da einen Punkt alleine halten und das hat dann schon sehr Spaß gemacht.
Damit hast du jetzt gleich zwei Punkte angesprochen, die wir hier noch ignoriert haben. Aber gut, sagst du es. Zuerst einmal, was sind denn diese Allianzkämpfe?
Das war bei Factions, sind die eingeführt worden. Da sind einfach zwei Lager dieses Kontinent Kanta sind in einem ewigen Kampf miteinander um die Grenzlinien, die verschieben sich dann eben auch je nachdem, wer welche Positionen eingenommen hat. Und dann musstest du dich entscheiden, entweder du bist bei denen oder bei denen. Und da konntest du auch nur bei denen die kurze Rüstung kaufen und bei den anderen konntest du die Luxon-Rüstung kaufen. Da musst du dich halt entscheiden. Und wenn der Punkt mit den Rüstungsverkäufern leider in der Hand des Gegners war, dann musstest du da spielen und warten, bis der wieder frei wurde. So.
Also wir haben hier, ich weiß nicht, wie viel waren es, 12 Spieler pro Seite, auf der anderen Seite nochmal irgendwie 12 oder so. Und die kämpfen dann auf einer Map um Punkte. Also vielleicht kann man das ähnlich sehen wie bei Battlefield oder so. Man muss einfach Punkte einnehmen. Wenn man die hält, dann gibt es Punkte und irgendwie bei, ich weiß nicht wie viel, dann hat dann irgendein Team gewonnen. Also es geht darum, einfach Stützpunkte zu halten. Und das war total lustig, habe ich auch oft gespielt. Dann ein anderer Punkt, den du noch angesprochen hast und eigentlich sträflich, dass wir den erst jetzt nennen, das sind natürlich die Klassen.
Ja.
Du hast den Mesmer erwähnt, es gab da noch viele andere. Mit jeder Erweiterung, mit Ausnahme der letzten, kamen da jeweils noch zwei dazu. Da ist natürlich das Typische dabei, wie Krieger oder Magier. Dann gab es noch Dinge wie Nekromant, später dann Assassine und so weiter. Es gab also verschiedene Klassen. Rassen gab es nur eine im ersten Teil, das hat sich dann im zweiten geändert. Man hat immer als Mensch gespielt, aber unterschieden hat man sich durch Klassen. Und was auch speziell war, man konnte eine Zweitklasse wählen. Also man konnte nicht nur, man sollte bzw. musste auch. Das hat dann bedeutet, dass man Fähigkeiten der Zweitklasse auch anwenden konnte. Nicht so gut, wie wenn es deine Erstklasse gewesen wäre, aber immerhin, und das hat dann ganz, ganz tolle Kombinationen ermöglicht.
Ich war da ein bisschen ein Charakter-Nerd. Ich habe bei Guild Wars habe ich sicher etwa 20 verschiedene Charaktere erstellt und auch immer mal wieder mit denen gespielt und Geschichten für diese erfunden. Und dann kannst du eben wirklich so lustige Sachen machen wie, ja, ich habe jetzt einen Ranger, der schießt eigentlich mit Bogen, aber ich habe den dann mit kombiniert mit Assassine und war dann mit Dolchen unterwegs und habe die Ranger-Defense-Fähigkeiten dazu benutzt. Also das war schon ganz interessant, oder auch ein Kampfmönch, so ein Kriegermönch, oder ein Mesmer, der aber noch ein Pet dabei hat, weil Pets können nur Rangers dabei haben.
Ja, stimmt.
Ja, da so, also ich habe dann auch meine Teammitglieder, die ich selber gesteuert habe, teilweise alle als Zweitranger gemacht und bin dann mit vier Moorvögeln im Team rumgerannt. Ich fand das super lustig, solche Dinge machen zu können. Und jetzt sagen wir, im normalen Modus konnte man so das Spiel spielen. Im Hard Mode ging das dann natürlich nicht. Da musstest du schon wirklich deine Klassen kennen und auch spezialisieren.
Da haben wir auch schon mal angesprochen, das ist eigentlich wirklich so der Kern. Wie gesagt, man ist schnell Level 20, man hat auch relativ schnell Ausrüstung mit den maximalen Werten. Das heißt, ich sage jetzt mal, die teure Ausrüstung, die ist gleich gut wie eine günstigere, die Werte sind identisch,
Genau.
sie sieht dann halt einfach besser aus. Also während man vielleicht in anderen MMOs grindet und irgendwelche Dungeons macht, um bessere Rüstung zu erhalten, macht man das in Guild Wars, um schönere Rüstung zu erhalten. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Jetzt denken vielleicht einige, oh, das ist ja voll blöd, warum mache ich das dann?
Ah, der hat die Rüstung nicht gesehen, die das sagen.
Der Vorteil dieses Systems ist halt ganz einfach, dass sich Spieler sehr, sehr schnell, nicht nur im PvP, da sowieso, weil da wird noch so künstlich geboostet und so, wenn man nicht Level 20 ist. Aber vor allen Dingen auch im PvE sind Leute sehr schnell auf Augenhöhe. Es haben sehr schnell alle den gleichen Level. Es haben sehr schnell alle die maximale Ausrüstung für ihre Klasse. Und der einzige Unterschied, der dann halt über Sieg oder Niederlage, halt in der Mission oder wo auch immer entscheidet, ist dann halt wirklich das Teamplay und die Fähigkeit der einzelnen Mitspieler. Und das fand ich halt wirklich toll.
Eben, ich sage nicht zu Unrecht, dass es wirklich mein absolutes Lieblingsspiel war. Auch Guild Wars 2 konnte mich nie so fesseln und ich vermisse es ganz fest, dieses Spiel.
Ich habe gestern Nacht noch kurz Twitch angeworfen, mal gucken, ob das irgendwer streamt. Ich habe da eine junge Frau gefunden, die hat das gestreamt und da habe ich dann auch nachgefragt, ja, gibt es überhaupt noch Spieler? Weil als ich es vor einiger Zeit mal gestartet habe, ich muss schon sagen, Guild Wars 1 ist ziemlich leer heute und sie hat mich so quasi dann auch bestätigt. Sie hat gesagt, ja, man findet schon noch Leute, aber man muss sie halt suchen. Und wenn man dann gerade irgendwie Missionen erledigen will, die alleine jetzt irgendwie schwierig sind, nur mit NPC-Gefolgsleuten, ja, dann glaube ich, wird's echt knackig, jetzt nochmal in Guild Wars 1 durchzustarten, weil man will ja auch nicht irgendwie immer 4 Stunden warten vor jeder Mission, bevor man sie startet,
Ja,
oder sich
klar.
irgendwie online irgendwo verabreden müssen, damit man dann auch irgendwie zu 8 ist, um eine Mission zu spielen. Ja, das ist halt irgendwie schade. Worüber wir auch noch sprechen müssen, sind natürlich Gilden. Ja, Guild Wars heißt ja nicht umsonst Guild Wars, ja, also Krieg der Gilden oder so ganz frei übersetzt. Man hatte die Möglichkeit, sich im Spiel einer Gilde anzuschließen. Ich glaube, das ist noch nicht so speziell. Also Gilde ist so quasi der Clan oder wie könnte man das formulieren? Ja, so in der Art.
Ja, das Tolle war halt, als Gilde konntest du dir dann eine Gildenhalle kaufen, in der konnte sogar auch gekämpft werden, aber du konntest für deine Gilde auch Händler dort freischalten und spezielle Boni, die du dann als Gildenmitglied quasi in dieser Gildenhalle dann hattest.
Und deine Gilde, du hast es vorhin mal angesprochen, die konnte dann ab der Erweiterung Factions eine von zwei Seiten joinen. Und das waren, wie gesagt, die Loxen oder die Kursik. Das war dann einerseits Story-relevant und andererseits dann für diese PvP-Dinger relevant. Du hast auch gesagt, in den Gildenhallen konnte man kämpfen und das waren diese eigentlichen Guild Wars. Also eine Gilde fordert eine andere heraus. In der Gildenhalle kämpft man dann gegeneinander. Ich weiß nicht, 4 gegen 4 oder irgend so. Aber das, obwohl es so bezeichnend ist fürs Spiel und gerade Guild Wars eigentlich auch sehr viel auf PvP setzt, muss ich persönlich zugeben, war PvP für mich so total zweitrangig.
Ja, ich habe es auch schon mal angedeutet, ich bin nicht so der PvP-Spieler, aber ich kannte dort Leute, also die hatten dort regelmäßig Gildenkämpfe und teilweise wurden auch Wettbewerbe ausgeschrieben oder da gab es dann die Hall of Fame und so. Aber ja, da war ich jetzt auch nicht von der vordersten Front dabei, muss ich sagen. Wir haben einfach unsere eigene Gilde aufgemacht, damit wir die eigene Halle hatten und damit wir, da kannst du so ein Cape, du konntest ein Gilden-Cape designen, genau. Das hattest dann nur du,
Genau.
also nur deine Gildenmitglieder und ja, das hat dann Spaß gemacht, einfach auf diesen Aspekt einzugehen, der Gilden.
Schon interessant, wie es in ein und demselben Spiel dann doch so unterschiedliche Spielertypen gab. Also ich kann mich an Leute erinnern, die haben quasi nur PvP gespielt. Denen war der PvE-Teil und die Story und das alles komplett egal. Ich glaube, die haben irgendwie eine Handvoll Missionen gespielt, wenn überhaupt, und ansonsten nur PvP.
Ach ja, du konntest ja am Anfang wählen, ob du ein PvE oder PvP-Charakter machen willst. Weißt du das noch? Und wenn du
Ja.
einen PvP-Charakter gemacht hast, dann hat der wirklich nur PvP gemacht und war gleich von Anfang an Level 20.
Aber du konntest mit dem dann nicht in den PvE-Teil rein. Umgekehrt ging's. Du kannst mit
Genau.
deinem PvE-Charakter PvP spielen. Das ging dann.
Ja.
Auch hier wieder zeigt sich der Fokus auf PvP und dass eigentlich Max-Level und Max-Rüstung nur der Anfang des Spiels sind, weil genau da, wie du es gesagt hast, du startest mit einem PvP-Charakter direkt Level 20, hast Zugriff auf alle Skills. Und hast Zugriff auf alle Max-Rüstungen. Das heißt auch da wieder alle auf Augenhöhe, nur die Fähigkeiten entscheiden. Also schon fast irgendwie E-Sports-mäßig. Also ich glaube, es
Ja, oder
gab
die
da sogar Turniere.
Kombination der Fähigkeiten. Also als Klasse hattest du immer ziemlich viele Fähigkeiten, aber du hattest nur 8 Slots dabei. Das heißt, du konntest von all diesen Fähigkeiten, die deine Klasse hatte, nur 8 mitnehmen pro Kampf oder pro Instanz.
Stimmt, das sollte man wirklich auch noch sagen.
Ja, und dann hast du dir halt teilweise auch für verschiedene Missionen, hattest du dir verschiedene Builds zurechtgelegt oder auch ganze Teambuilds, so du und deine 3 Nekromantenhelden zum Beispiel. Das war so ein beliebter Bild, weil der Nekromant hat Energie erzeugt, jedes Mal, wenn irgendwo jemand starb und in diesen Missionen, da ist viel gestorben worden sozusagen. Und da war dann immer für die Nekromanten ganz viel Energie da für ihre Sprüche, ihre Zaubersprüche. Das war so ein beliebter Solo-Bild.
Ja, ich habe persönlich auch sehr gerne Nekromant gespielt. Der konnte nämlich aus Leichen solche kleinen Monster erschaffen.
Ach ja, dann kannst du mit bis 10 Monstern konntest du
Genau, und dann
rumrennen.
rennst du einfach rum und hinter dir so eine Zombie-Armee, die mitrennt und dann für dich quasi kämpft und deine Aufgabe ist dann nur, die Teiler irgendwie am Leben zu erhalten.
Ja, das war der Minion Master.
Genau, das war total cool. Leider wurde diese Mechanik so auch verändert im zweiten Teil, mit ein Grund, warum ich den zweiten nicht so toll finde. Worüber wir unbedingt noch sprechen müssen, ist der Soundtrack. Der wurde geschrieben, gemacht von Jeremy Soule zu einem sehr großen Teil. Ich hatte irgendwie so eine komische Edition gekauft, da war noch eine Soundtrack-CD bei. Das war echt toll. Wie soll ich das beschreiben? Es ist einfach so, ah, vielleicht kann ich hier irgendwas einspielen, dann versteht man das vielleicht. Der hat ja schon für andere Dinge tollen Soundtrack gemacht. Das ist einfach so einer, der kann es irgendwie. den kann man jetzt einfach mal buchen und dann weiß man, hat man einen tollen Soundtrack, schön irgendwie individuell auf die Regionen angepasst, wird nicht nervig, wenn sich's wiederholt irgendwann. Ach, es war einfach toll.
Genau, das ist, glaube ich, das Wichtigste, wenn du ein Spiel so viel spielst wie so ein MMO, das sind hunderte, auch tausend Stunden. Und wenn du dann merkst, hey, der Soundtrack, der hat mich eigentlich nicht einmal genervt bisher, dann doch, ist das schon ein gutes Achievement für.
Ich habe mir die CD sogar auf mein Gerät geladen. Ich muss das ab und zu mal wieder anhören. Ist vielleicht so beim Lernen oder so im Hintergrund so. Ich weiß nicht, irgend sowas. Ja, Design natürlich war auch noch eine ganz, ganz große Nummer bei Guild Wars. Hat dir persönlich auch sehr, sehr gut gefallen. Was hat es für dich rausgehoben? Was hat es für dich so toll gemacht?
Also wenn vielleicht die Zuhörer mal im Google in der Bildersuche eingeben, Guild Wars Concept Arts, also da kommen ganz, ganz tolle Bilder raus. Ich habe zum Beispiel in meinem Büro habe ich eines hängen, die Floating Mosque, das ist von Nightfall, eine Concept Art von einer fliegenden Moschee im Himmel. Und das ist von Daniel Dossiu. Ich weiß nicht, wie man dessen Nachname ausspricht, aber der macht auf jeden Fall wahnsinnig schöne Kunst und die schaffen das, diese Designideen so ins Spiel zu bringen, dass du teilweise dastehst und das sind dann wirklich so fliegende Inseln und du denkst, wow. Also das Design des Spiels gefällt mir unglaublich gut. Also auch vom Guild Wars 2 abgesehen, das sind ja die gleichen dann Concept Art Designer. Das hebt sich doch sehr, sehr ab, denke ich. Das ist dann wirklich Kunst und nicht nur ein Konsumprodukt.
Ja, Mittel zum Zweck für die Leute, die dann irgendwie die Texturen über die Modelle ziehen. Wobei, sind wir irgendwie ehrlich, die Concept Arts, die sehen doch bei so vielen Spielen total cool aus und dann im Spiel so,
Ja, das kann man sagen, aber bei Guild Wars haben sie es irgendwie geschafft, das wirklich so umzusetzen, dass der Wow-Effekt entsteht, wenn du in eine neue Region kommst, denkst du, wow.
Aber was ich natürlich noch ansprechen möchte, ist mir jetzt gerade wieder so in den Sinn gekommen, wenn ich so in meiner Spielerkarriere, wenn man das so nennen will, zurückdenke, Guild Wars habe ich sehr, sehr viel gespielt, vielleicht das Spiel mit den meisten Spielstunden. Und was mir da auch aufgefallen ist, das ist das Spiel mit den vielleicht meisten weiblichen Spielerinnen, also dem größten Anteil Frauen, die das spielen von irgendeinem Spiel, das ich je gespielt habe. Jetzt zufälligerweise auch, du gerade jetzt hier als erste Frau hier im Game Talk, siehst du das als reiner Zufall oder was könnte dahinter sein? Warum kann vielleicht Guild Wars eher auch eine weibliche Spielerschaft ansprechen?
Das klingt jetzt vielleicht komisch, wenn ich das so sage, aber die meisten weiblichen Spieler, wenn sie ein MMO spielen, dann spielen sie weibliche Charaktere. Ich weiß, es gibt immer irgendwo eine Ausnahme, aber die meisten Frauen spielen weibliche Charaktere. Und die Charaktere in Guild Wars, die sind halt eben sehr hübsch designt. Und auch die Rüstungen, so, das ist so ein bisschen so typisch weiblich, so, oh, was für eine schöne Rüstung, jetzt will ich da so viel Geld sparen, damit dass ich mir diese wunderschöne Barbie-Rüstung leisten kann und ich brauche dafür 3 Saphire und 4 Rubine und so.
Ja.
Ich glaube, diese Motivation durch diese Elite-Rüstung, das hat wahrscheinlich so einen Fashion-Sense in Frauen angesprochen, sicher auch in einigen Männern. Interessanterweise habe ich auch mein Kollege, der auch sehr viel Guild Wars gespielt hat, der hat meistens auch weibliche Charaktere gespielt, lustigerweise. Dem ging das genau gleich mit diesem, ich will die Rüstung für diese Kämpferin.
Und dann auch färben natürlich. Man konnte die Rüstung noch einfärben und Farben mischen.
In Violett und Silber und Pink.
Ja, also mir ist bis heute nicht so ganz klar, warum jetzt dieses Spiel Frauen eher ansprechen sollte. Du sagst ja, Fashion Sense, das muss dann irgendwie übers Art Design funktionieren, weil bis man dann diese hübschen Rüstungen haben kann, bis dahin kann man so viele Spieler und Spielerinnen schon wieder verlieren. Das heißt, es muss vorher schon irgendwas geben, das vielleicht besonders auch Frauen anspricht, dass sie eher, wenn sie spielen, mal Guild Wars gespielt haben oder lieber Guild Wars als irgendwie ein anderes MMO.
Ja, ich weiß noch damals, da war, sagen wir, der Markt noch nicht ganz so überflutet mit MMOs. Es war so irgendwie, ja, entweder WoW oder Guild Wars. Und aber auch bei WoW gab es oder gibt es wahrscheinlich immer noch viele weibliche Spieler. Ich glaube, das ist auch der soziale Aspekt, dass man eben zusammenspielt und allgemein, ja.
Also du meinst, es ist vielleicht mehr so ein Genre-Ding, dass das MMO-Genre, das MMO-RPG eher auch noch Frauen ansprechen kann.
Ja, das glaube ich.
Ah, okay. Ja, vielleicht, wenn irgendwer da draußen aus der Hörerschaft eine Idee hat, lasst uns wissen. Schaut mal rein, gametalk.fm/kontakt. Würde mich persönlich sehr interessieren, was da der ausschlaggebende Punkt gewesen sein könnte. Weil wir müssen uns doch noch erinnern, das war 2005 bis 2007, also grob gerundet 10 Jahre her. Und da war natürlich Videospiele noch nicht so ganz da, wo sie heute sind. Klar, war auch schon Massenmedium und so, aber noch nicht so fest in der Mitte der Gesellschaft angekommen, wie sie das heute sind.
Da gab es ja noch diese Killerspiele und müssen wir alles verbieten und Politiker, die sich dagegen aussprechen, das hört man heute auch nur noch viel, viel weniger als dazu mal.
Zum Glück, zum Glück. Dazu gibt es übrigens auch eine sehr aktuelle Game Talk-Episode, Game Talk Nummer 32. Wer sich dafür interessiert, darf da gern reinhören. Ich möchte jetzt gegen Ende noch auf Guild Wars 2 ein bisschen einkommen. Klar, müssen wir ja fast. Vielleicht Unterschiede. Was könnte besser sein, was schlechter? Weil, wie gesagt, Guild Wars 1 ist heute relativ tot. Wer also Guild Wars spielen will, der muss sich mit Guild Wars 2 abfinden. Das kam dann 2012. Mittlerweile gibt es meines Wissens auch schon eine Erweiterung oder sogar zwei.
Ich glaube, eine richtige, und es gab ja immer wieder so Living World Erweiterungen, dass die Welt sich konstant verändert hat.
Was ich jetzt noch kurz machen möchte, ist so diese Unterschiede rausheben, vielleicht. Was hat Guild Wars 2 für uns dann besser gemacht oder schlechter gemacht als der erste Teil? Wie siehst du das? Mal ganz grob zuerst gefragt, Guild Wars 2, gefällt es dir besser oder schlechter als der erste Teil?
Es ist ein bisschen Apfel mit Birnen vergleichen, weil es ist nicht das gleiche Spiel, nur in neuer Technik oder neue technische Möglichkeiten, sondern es ist wirklich ein anderes Spiel. Also du hast nicht mehr alle Skills und dann musst du von 100 Skills 8 auswählen. Du hast auch nicht mehr das Team, du bist alleine unterwegs mit deinem Charakter. Du kannst nun auch andere, nicht nur Menschen spielen, sondern auch Asura und die Norn und
Char und so weiter. Also es gab da Rassen, ja.
Du hast kein Zweiklassensystem mehr, also du legst dich fest auf eine bestimmte Klasse. Was mir nach wie vor, ich habe das zu Beginn dann ein paar Monate gespielt, dann war es dann mit Job und Familie, hatte ich leider kaum mehr Zeit dazu. Das Design ist nach wie vor eines der großartigsten, das ich kenne in allen MMOs. Also das gefällt mir wahnsinnig. Es sind auch viele Steampunk-Elemente dazugekommen, weil die Char sich weiterentwickelt haben. Die bauen Maschinen, da gibt es die Klasse des Ingenieurs, der macht Bomben und baut Türme, die schießen. Und man kann auch mit Pistolen nun schießen. Und das gab es alles im ersten Teil noch nicht.
Also du hast wirklich recht, das ist auch das, was mich ein bisschen negativ überrascht hat. Das Spiel, der Aufbau, das System, Gameplay wurden komplett umgekrempelt. Also fast alles, was spielerisch Guild Wars 1 für mich ausgezeichnet hat, wurde dann beim Wechsel zum zweiten Teil irgendwie über den Haufen geworfen, warum auch immer. Man hat sich da mehr WoW angenähert. Vielleicht wollte man da irgendwie von dessen Erfolg profitieren oder so. Ich weiß es nicht. Aus meiner Sicht ein Fehler. Man hat zum Beispiel den Level Cap von 20 hochgesetzt auf irgendwie, ich weiß nicht, was war es, 70, 80 oder so.
80, ja.
Und damit hat man schon einen riesigen Teil von Guild Wars 1 verändert. Wir haben es vorhin mehrfach gesagt, du bist schnell Level 20 und ab 20 geht's los. Das wurde da komplett umgekehrt. WoW-mäßig, das Spiel läuft einfach ständig durch. Also es beginnt bei Level 1 und irgendwann hast du dann mal die 80 erreicht. Aber 80% deiner Spielzeit wirst du nicht auf dem Max-Level sein. So, also das schon mal eine grundsätzliche Änderung. Es gab keine Zweitklassen mehr, wie du es gesagt hast. Es gab nur eine Klasse. Dafür gab es jetzt Rassen. Während man zuvor immer als Mensch gespielt hat, konnte man jetzt eben auswechseln. Das hat dann auch so eine Starre gebracht, weil man konnte die Rasse nicht wechseln und die Klasse dann auch nicht. Und deshalb war der Guild Wars 2-Charakter dann immer recht starr. Bei Guild Wars 1 konnte man zwar seine Erstklasse nicht wechseln, aber die Zweitklasse konnte man dann immer mal wieder frei wechseln.
Ach ja, das stimmt, das hatten wir vorhin noch gar nicht erwähnt, dass man da immer wieder eigentlich auch was anderes ausprobieren konnte.
Ja, je nach Bedürfnis auch, je nach Build. Also meistens, wenn man einen Charakter gespielt hat, dann hat man für den mehrere Builds, teilweise mit verschiedenen Zweitklassen gehabt. All das funktioniert nicht mehr. Um es runterzubrechen, für mich ist Guild Wars 2 nicht so toll wie der erste Teil, weil genau dieser Fokus auf Skill und Teamplay und Fähigkeit ging verloren beim Wechsel zum zweiten Teil, weil da der Fokus dann auf Aufleveln und Gear sammeln und Grinden und so gelegt wurde.
Ja, ging so mehr in Richtung all der anderen MMOs, aber von denen gibt es ja eigentlich schon, weiß Gott, genug.
Also Zweier, der will einfach irgendwie zu fest WoW sein und genau WoW will und wollte ich einfach nicht. Entsprechend bleibt für mich der erste Teil noch unangefochten auf Platz 1. Leider fast tot heute, leider.
Ja, das geht mir auch so.
Und ich habe dann irgendwann auch abgehängt, weil da kamen dann halt so typisch WoW-mäßige Dinge rein, wie ja, da diese Max-Ausrüstung, musst du weiß nicht was alles machen, bis du mal eine Waffe hast mit den maximalen Werten und dann mit jedem größeren Patch wurde irgendwie was Neues eingefügt, dann musstest du da wieder Gear grinden gehen, dass du wieder up to date bist und irgendwie, ich wollte einfach mal so wieder wie im Guild Wars 1 so meinen Charakter mal quasi fertig bauen und dann kannst du mit ihm spielen gehen. Und jetzt hier bist du so im konstanten Charakterbau irgendwie drin, Das gibt mir so eine innere Unruhe. Ich mag das irgendwie nicht.
Ja, was bei mir auch noch dazu geführt hat, dass ich dann tatsächlich nicht mehr Guild Wars 2 gespielt habe, war, der Kampf ist einiges actionreicher. Man muss immer schauen auf dem Bildschirm, so wo muss ich ausweichen, wo muss ich eine Rolle in diese Richtung machen. Und wenn du schon irgendwie den ganzen Tag im Büro vor dem PC gearbeitet hast, dann magst du am Abend einfach nicht auch noch diese Energie aufbringen, um so actionreich zu kämpfen. Jedenfalls ging das mir so.
Ja, absolut. Movement wurde ja auch erweitert. Man konnte jetzt springen, man konnte Rollen machen, man konnte sogar schwimmen. All das gab es im ersten Teil noch nicht.
Es war ein bisschen zu viel des Guten vielleicht.
Ja, es war dann echt zu actionmäßig. Und natürlich, wie schon gesagt, ein sehr großer Unterschied vom Zweier zum Einser und auch wieder, ja, was den Einser von allen anderen abgehoben hat. Man ist jetzt, wenn man aus der Stadt rausgeht, wieder mit allen anderen möglichen Spielern zusammen, also nicht mehr so instanziert. Und das ist halt ein total anderes Spielgefühl. Und es ist auch fürs Spieldesign schwieriger, weil wenn so viele Leute da draußen sind, kann man halt die Welt als Entwickler da draußen viel schlechter kontrollieren. Früher im Einser konnte man Dinge skripten, die dann wirklich nur für dich und dein Team da ausgelöst wurden, auch bezogen auf Story zum Beispiel oder auf Quests. Beim Zweier geht das alles dann nicht mehr, da ist man halt wirklich mit allen zusammen in einem Topf und dann sieht man halt genauso, ach, die hier, die hauen jetzt auch alle diese Monster platt und sammeln dieses Item. Also man ist da echt schon sehr nah bei WoW.
Ja, und was mich eben dann auch gestört hat, sind diese Living World Momente. Die sind eigentlich gut gedacht von den Entwicklern, aber wenn ich halt gerade an diesem Wochenende keine Zeit hatte, 2 Tage lang Lions Arch zu verteidigen, dann habe ich den Teil verpasst. Und dann war plötzlich die Stadt kaputt und hat ganz anders ausgesehen und ich war überhaupt nicht dabei.
Stimmt, sowas konnte dir im Einser eigentlich nicht passieren.
Nein, weil die ganze Geschichte ja auch immer mit den instanzierten Welten erzählt wurde.
Also du standest beim Einser viel, viel eher im Zentrum der Geschichte. Also du hast echt das Gefühl so, ja, was jetzt hier passiert ist, ist wegen mir passiert. Und beim Zweier bist du halt einfach nur so ein Teil eines Ganzen.
Ja.
Damit möchte ich jetzt diesen Game Talk langsam zum Ende führen. Wie immer noch ein paar Worte am Schluss. Am besten schaust du mal vorbei bei gametalk.fm, da findest du viele weitere Infos zu diesem Podcast. Da gibt's übrigens auch einen hübschen Subscribe-Button, klick den mal, damit bekommst du dann jede Episode des Game Talk Podcasts kostenlos auf dein Gerät. Kontaktinformationen findest du da auch. Ich freue mich immer wieder über Feedback, Rückmeldungen aller Art. Schau mal rein, gametalk.fm/kontakt. Natürlich bedanke ich mich jetzt hier am Ende noch ganz, ganz herzlich bei dir, Melody, fürs Mitplaudern.
Ja, danke für die Einladung. Ich habe mich gefreut, wieder mal über mein altes Lieblingsspiel zu reden.
Ja, ich dachte echt schon, ach, jetzt installierst du es mal wieder. Aber ich habe einfach Angst, dann einfach in den leeren Städten zu stehen.
Ja.
Und das wäre dann irgendwie zu frustrierend. Und der Zweier, der ist mittlerweile schon so weit von mir weg mit neuem Zeug, da finde ich den Anschluss nicht mehr. Anyway. Ja, dann danke ich natürlich auch dir da draußen an den Geräten fürs Zuhören. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis dahin wünsche ich dir sehr viel Spaß beim Spielen. Man hört sich. Tschüss.
Tschüss.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk FM. Till next time.